Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Morgens zum Duft von frisch gebackenem Brot, Brötchen oder Croissants aufwachen, das ist natürlich was Feines. Aber ganz ehrlich, wer hat die Zeit? Jose Mola sagt, wir alle haben die Zeit, nämlich wenn wir abends schon was vorbereiten, was dann im Kühlschrank über Nacht schön gärt und morgens dann in den Ofen geschoben wird. Gute Idee. Ich habe es ausprobiert und ich habe mit Jo darüber gesprochen. Heute hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Morgens früh als erstes ein Brot backen zu dürfen oder zu müssen, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen eine etwas merkwürdige Vorstellung. Für Jose Mola ist das ganz normal. Das ist genau genommen seine Kernkompetenz. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Dein Buch heißt Wake and Bake und du erzählst uns darin, wie einfach und wunderbar es sein kann, wenn man seine Lieben mit frisch gebackenen erwecken kann. Also es ist natürlich wirklich sehr schön, wenn man morgens aufwacht und durch die Wohnung weht so ein Hauch von frischem Brot oder frischen Croissants. Und wenn ich das mal kurz zeigen darf, heute Morgen war es bei uns soweit. Hier siehst du mein Werk.
Oh wow, das sieht aber fantastisch aus.
Ich habe heute Morgen schon ein bisschen gearbeitet, also beziehungsweise man muss ja sagen heute Morgen und gestern Abend. Also hier siehst du das, was bei mir so rauskommt, wenn ich versuche, ein Croissant zu backen.
Ich finde, das sieht ziemlich gut aus.
Es sieht zumindest ähnlich aus wie ein Croissant, ne? Und ich habe mich außerdem an einem Dinkelvollkornbrot versucht. Das ist auch gar nicht schlecht geworden.
Absolut. Also hast du schon Erfahrung? Hast du vorher schon mal gebacken?
Ja, oder ist ein bisschen jetzt Erfahrung hatte ich, genau. Also es war tatsächlich so, Brot, das habe ich schon öfter gemacht. Ich probiere jetzt direkt mal ein Stück von meinem tollen Dinkelvollkornbrot. Nach deinem Rezept. Also Brot habe ich schon öfter mal gebacken, tatsächlich früher viel mehr als heute. Ich habe auch mit Sauerteig früher gearbeitet und so. Jetzt inzwischen, wo ich ein Kind habe, mache ich das nicht mehr ganz so oft. Aber diesen Gedanken, dass man den Teig abends vorbereitet, ihn im Kühlschrank gehen lässt und dann am nächsten Morgen praktisch das Brot backt, doch den kannte ich schon. Ich kannte den auch noch in einer extremeren Form, also tatsächlich ein Brot, das man gar nicht knetet, sondern wo man wirklich die Zutaten nur zusammenrührt und dann einfach stehen lässt. Und darüber können wir gleich auch nochmal reden, was es da für unterschiedliche Formate gibt praktisch. Was ich aber das erste Mal in meinem Leben jetzt wirklich mehr oder weniger erfolgreich gemacht habe, ist ein Croissant gebacken nach deinem Rezept. Und da muss ich sagen, das fand ich wirklich cool, weil das wirklich ein Rezept war, was ich fand, im Verhältnis zu dem, was ich sonst so an Croissant-Rezepten kenne, ziemlich einfach ist. Also nicht so wahnsinnig ausufernd, viele Schritte und so. Das fand ich ganz cool.
Es ist ja beim Brotbacken immer so, dass man natürlich sehr, sehr viele Zusatzschritte und Optimierungsschritte einbauen kann. Mhm. Und ich habe mich aber darauf fokussiert oder ich fokussiere mich in meinem Content und in meinen Büchern darauf, das Brotbacken eben für alle so zugänglich wie möglich zu machen. Meine Mission lautet, gutes Brot für alle, und damit möchte ich wirklich einschließen, dass eben mit keiner oder der geringsten Erfahrung schon ein gutes oder zumindest ein passables Ergebnis zustande kommen kann. Mhm. Dementsprechend sind viele meiner Rezepte, würden jetzt Profis vielleicht sagen, geht besser, kann man mehr machen, würde ich selber für mich in den meisten Fällen auch nochmal ein, zwei Schritte mehr einbauen und hier und da noch ein bisschen alles ein bisschen genauer machen. Aber um eben diese Zugänglichkeit für jeden und jede und alle da draußen zu bewahren, halte ich es eben so einfach, wie es nur geht.
Ja, und das ist halt, finde ich, wirklich cool, ein cooler Gedanke, weil du hast völlig recht, man kann natürlich, gerade beim Brotbacken, kann man es wahnsinnig technisch machen, was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum sehr, sehr viele Männer sich zu dem Thema extrem hingezogen fühlen, habe ich oft das Gefühl. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch richtig cool, ne, wenn du so ein richtig gutes Brot backst, das sieht cool aus und es ist so gut aufgegangen und es hat so eine schöne Kruste und so, das macht einen schon richtig stolz. Also ich finde, ein Kuchen macht einen nicht so stolz wie so ein gutes Brot, was man selber gebacken hat irgendwie.
Ja, das finde ich auch und das kriege ich auch sehr häufig gespiegelt, dass Menschen wirklich extrem stolz sind, wenn es eben dann geklappt hat. Mhm. Und ich sehe meine Aufgabe darin, einfach diesen ersten Schritt den Menschen zur Verfügung zu stellen, wo sie die ersten großen Erfolgserlebnisse haben können. Und danach kann man immer noch weitergehen. Mhm. Und da, wie du es angesprochen hast, wird es dann wirklich teilweise sehr, sehr technisch. Ne? Da müssen die Mengen, sag mal, bei Mehl und beim Wasser auf 1 Gramm genau und bei Hefe auf 0,1 Gramm genau stimmen oder auch das Salz. Da gibt's Rezepte, da stehen 692 Gramm Mehl drin und das Wasser muss 13 Grad haben und die Teigtemperatur darf nach dem Kneten nicht mehr als 22,7 Grad betragen. Der pH-Wert des Sauerteiges wird gemessen und so weiter und so fort. Also man kann sich da natürlich sehr, sehr tief in die Wissenschaft reingraben und ich für mich privat tue das auch und ziehe dann eben am Ende daraus die Quintessenz. Mhm. Welche Bereiche können oder welche dieser technischen Bereiche können so weit runtergeschraubt werden, dass eben so viel Varianz und so viel Spielraum zurückbleibt, um das Rezept eben ohne darauf oder auf all diese Dinge zu achten, trotzdem gelingsicher zu behalten.
Ja, ich verstehe. Also mit anderen Worten, was ist wirklich die Essenz dieses Rezepts? Was braucht man unbedingt, damit es am Ende wirklich auch gelingt? Ja, das ist natürlich auch das Schwierige am Rezeptschreiben, glaube ich. Du musst ja sicherstellen, dass egal welche Vorbildung jemand hat, welche Küche jemand hat, welchen pH-Wert das Wasser hat, mit welchem Mehl derjenige vielleicht arbeitet, ob es ein qualitativ hochwertiges oder weniger hochwertiges Mehl ist zum Beispiel, dass trotzdem einigermaßen klar ist, es wird am Ende was rauskommen, was ziemlich aussieht wie ein Brot und auch so schmeckt wie ein Brot und auch so riecht wie ein Brot, ne? Und das, finde ich, ist wirklich die Herausforderung, das so, ich sag jetzt mal, Anführungsstrichen, idiotensicher zu machen.
Ja, ganz genau. Und da ist tatsächlich jetzt, was ich in meinem neuen Buch, das du vorhin schon angesprochen hast, eben auch gemacht habe, ist eben diese Übernachtgare einbauen. Diese Übernachtgare, die nimmt wirklich einen ganz, ganz großen Teil davon ab. Denn in der Zeit hat erstens der Teig ganz viel Zeit oder das Mehl hat ganz viel Zeit, sich mit dem Wasser zu verquellen. Die Hefe hat Zeit zu arbeiten. Es findet eine Gärung statt, eventuell sogar eine Fermentation. Und dadurch entwickeln sich Aromen, dadurch entwickelt sich eben eine schöne Kruste, eine schöne Krume. Und dieser Schritt ist natürlich einerseits total convenient, weil wir den Teig abends vorbereiten und morgens wirklich quasi keine Arbeitsschritte mehr haben, außer den Ofen vorzuheizen und das Brot oder die Brötchen oder das Croissant da reinzuschieben. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hilft das tatsächlich auch der Gelingsicherheit und eben dem Geschmack, der Bekömmlichkeit. Der Optik sogar.
Ja, das ist echt interessant. Also du machst das auch sehr nett in dem Buch, dass du wirklich mit Zeitangaben arbeitest und sagst so, wenn du um 16 Uhr am Vortag anfängst, dann bist du dann und dann fertig, kannst den Teig dann in den Kühlschrank stellen und da ist er dann 8 bis 12 Stunden, darauf kommst du dann auch nicht mehr so an und am nächsten Morgen, wenn du soweit bist, heizst du den Ofen vor und dann machst du das. Ne? Das finde ich wirklich auch sehr, da kann man das gut sehen, wie das so in seinen Alltag passt. Das Spannende an so einer Übernachtgare ist ja, also erstmal ist natürlich super, dass viele Dinge passieren, ohne dass man dabei sein muss und auch nicht ständig nochmal hingucken muss und so, sondern es lässt einfach stehen und kannst es mehr oder weniger vergessen. Die Mikroorganismen im Sauerteig arbeiten ja viel, viel langsamer, ne, wenn es kalt ist. Was machen die denn in der Zeit genau?
Also in erster Linie findet natürlich der Stoffwechsel der Hefen statt. Also die Hefen verstoffwechseln die Kohlenhydrate oder die Zucker auch, die Stärken im Mehl in CO2 und Alkohol. Also das ist ja die Gärung, die stattfindet. und der Hefestoffwechsel. Und wenn jetzt eben noch Sauerteig eingesetzt ist oder auch in einem kleinen Maße, wenn kein Sauerteig eingesetzt ist, findet eben zusätzlich noch eine Fermentation statt. Fermentation ist ja, also während der Hefestoffwechsel ein enzymatischer Prozess ist, ist Fermentation ja ein bakterieller Prozess, ein mikrobakterieller Prozess, wo eben Milchsäurebakterien dann eben zusätzlich noch arbeiten und auch CO2 produzieren. Und diese Prozesse, die passieren eben gleichzeitig, aber wie du sagst, eben viel, viel langsamer bei niedrigen Temperaturen. Hm. Während so eine Fermentation auch langsamer, aber nicht bei weitem nicht so viel langsamer wie jetzt der Hefestoffwechsel.
Hm. Und ich finde mal spannend, es ist so ein bisschen wie, wenn man so eine heiße Affäre hat, das ist zwar nett, aber am Ende kommt man vielleicht mit so einem flauen Gefühl raus. Aber wenn man wenn der bei der Liebe richtig Zeit gibt und sie wächst, dann kommt am Ende was sehr Bekömmliches dabei raus. So merke ich mir das immer so ein bisschen, dass wenn die Hefen so ein bisschen mehr Zeit haben und nicht so auf Speed sind und nicht so bei 40 Grad bam, 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 richtig heftig, ne? Das kennt man ja auch, wenn man so einen Hefeteig mal so für so eine Pizza oder sowas im warmen Ofen gehen lässt, weil man es gar nicht abwarten kann und schon wahnsinnigen Hunger hat und gar nicht abwarten kann, dass die Stunde endlich um ist, dass der blöde Hefeteig endlich fertig ist. Dann kommt tatsächlich ja was Bekömmlicheres dabei raus und zweitens tatsächlich ja, du hast gesagt CO2, was Luftigeres, ne?
Genau. Also ich meine, auch wenn man jetzt viel Hefe einsetzt und der perfekte Temperaturbereich für den Hefestoffwechsel liegt, glaube ich, bei 34 Grad oder so. Also das passiert natürlich dann auch schneller, aber andere Prozesse, die einfach die Zeit brauchen und die man nicht durch weniger Zeit oder höhere Temperaturen beschleunigen kann, die finden dann halt nicht statt. Wie zum Beispiel das Verquellen des Mehls mit dem Wasser oder eben der Aufbau oder die Verkettung des Glutennetzwerkes. Und ja, man kriegt, wenn man jetzt einen sehr schnellen Hefeteig macht, kriegt man wahrscheinlich auch ein sehr voluminöses Gebäck, aber mit einer sehr, sehr feinen Porung, weil die Glutenstränge gar nicht die Zeit hatten zu wachsen. Mhm. Und das kann man beschleunigen durch Kneten. Das kann man aber nicht beschleunigen durch Temperatur oder durch den Einsatz von mehr Hefe.
Ja, mit anderen Worten, wenn man wenig Hefe nimmt und man möchte auch nicht so viel kneten, dann braucht der Teig einfach Zeit. Und dass das nicht schief geht, dafür braucht man eine niedrige Temperatur im Prinzip.
Ganz genau.
Okay.
Und dann, damit eben die Gärung nicht nur im Bereich von CO2 stattfindet, sondern auch im Bereich von Alkohol, was dann wiederum eben den intensiven Brotgeschmack gibt am Ende.
Ja.
Dafür braucht man auch Zeit. Das kann man auch nicht durch Temperatur beschleunigen.
Ja. Vielleicht hört man im Hintergrund meine Tochter, die heute zu Hause ist und auch schon eins von den Croissants nach dem Jose Mola-Rezept probiert hat. Das mit den Croissants, muss ich sagen, da war ich ja wirklich, Vorgeschichte, ich habe in meinem Leben schon einmal versucht, Croissants zu machen und man muss ja sagen, es ist ein bisschen ein Projekt, weil einen Plunderteig herzustellen, also erstens einen Hefeteig, das ist ja, geht ja noch, aber dann eben diesem Hefeteig so eine Schicht Butter beizufügen und den dann mehrfach umzuklappen und auszurollen und zu kühlen und wieder auszurollen und zu kühlen, damit da dann so viele Schichten Butter übereinander entstehen, damit sich das nachher so schön aufblättert. Das muss man wollen, finde ich.
Ja, durchaus.
Vor allen Dingen, weil natürlich es im Handel, muss man auch ehrlich sagen, wahnsinnig gute Croissants sogar in Deutschland gibt und geschweige denn, wenn man mal nach Frankreich fährt, dann geht man ja auf die Knie und weint vor Freude, selbst wenn man auf dem Campingplatz im Bistro irgendwo ein Croissant kauft. So, und das erste Mal, dass ich ein Croissant versucht habe herzustellen, habe ich eine kleine, aber entscheidende Zutat vergessen. Ich habe nämlich vergessen, dass in den Teig auch Hefe kommt. Und
oh,
ja.
Okay.
oh, allerdings. Und es war dann wirklich so, ich habe viele, viele Stunden daran gearbeitet und ich war sehr sorgfältig und ich war sehr stolz darauf. Und als ich dann endlich diesen Plunderteig fertig hatte, dann ist mir eingefallen, dass ich wahrscheinlich die Hefe vergessen habe. Und das war wirklich so ein bisschen so ein Moment, wo man so auf die Knie sinkt und einfach so Gott um Geduld bittet, weil ich meine, man hat viele Stunden damit verbracht und man weiß einfach, das ist halt nicht, wie es wird wahrscheinlich nichts werden, weil dann war das irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Art, was war das dann eigentlich? Nicht mal so eine Art Mürbeteig. Es war halt einfach, naja, es hat überhaupt nicht funktioniert. Sagen wir es mal
das ist dann so. Das ist dann tatsächlich ein Blätterteig. Blätterteig ist ohne Hefe, allerdings mit viel, viel mehr Schichten. Also ein Plunderteig ist mit Hefe und hat meistens so 24 bis 36 Schichten oder so.
Ja.
Und ein Blätterteig ist ohne Hefe, hat aber 192 Schichten. Also man
es war auch kein Blätterteig. Es war halt nichts. Nee. Es war irgendwo in der Mitte von allem und es waren steinharte Hörnchen, aus denen so Butterseen rausflossen. Das war nicht schön.
Ja, okay.
Es war sehr viel Arbeit und es hat nicht so viel gebracht. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber dann habe ich gedacht, nein, wenn ich schon teste, wie gut die Rezepte von Josimona sind, dann teste ich sie, dann kommt der Härtetest, jetzt mache ich Croissants. Und während es nichts mit dem zu tun hat, was man in Frankreich essen kann, es ist, finde ich, ein sehr deutsches Croissant geworden. Und man sieht aber schon, dass es Schichten hat. Darauf bin ich sehr stolz und es ist auch sehr locker und es schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Wie lange hast du an diesem Rezept gearbeitet?
Also das Rezept entwickle ich schon immer wieder weiter seit bestimmt 3 Jahren, aber ich habe jetzt nicht 3 Jahre intensiv an diesem Rezept gearbeitet. Aber es ist schon das Ergebnis aus einer 3-jährigen Erfahrung, seit ich das erste Mal Croissants gebacken habe, das erste Croissant-Rezept damals noch nur für mich niedergeschrieben habe, bis hin zu eben das, was ich dann im Buch anbieten wollte, weil ich eben immer wieder neu dazugelernt habe. Und Plunderteig, das, wie so vieles beim Brotbacken auch, es kommt halt immer noch diese Erfahrungskomponente dazu, die man einfach nicht vermitteln kann, außer halt jetzt in Live-Kursen vielleicht. Aber in einem Buch, da kann man diese langjährige Erfahrung einfach nicht vermitteln. Das Gefühl, wie sich der Teig anfühlen muss, wie warm oder kalt die Butter sein darf. Weil das ist ja auch, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt, direkt ist sie zu kalt. Wenn sie aber mehr als 10 Minuten liegt, ist sie schon wieder zu warm, weil sie dann zu weich wird. Also man muss quasi dieses Gefühl entwickeln. Und das kann man für mich unmöglich in einem Buch zu 100% vermitteln. Ja. Da spielt dann am Ende die Erfahrung rein. Und bei aller Gelingsicherheit ermutige ich jeden und jede immer, die meine Rezepte nachbacken, ob es sei es jetzt von Instagram, TikTok oder aus den Büchern oder auch von meiner Website, ich ermutige alle immer, es einfach nochmal und nochmal zu probieren. Denn es wird diesen Klickmoment geben, wo man dann weiß, okay, so fühlt sich der Teig an, wenn er den richtigen Punkt hat, wenn er richtig die richtige Zeit gegangen ist. Jetzt ist der Punkt, wo er in den Kühlschrank muss. Ja. Jetzt ist der Punkt, wo ich ihn backen darf. Das Gefühl entwickelt man. Und es gibt natürlich Tricks und Tests, die sind auch im Buch beschrieben. Aber am Ende bleibt's irgendwo dann doch eine Gefühlssache, wo man einfach die Erfahrung braucht.
Voll. Ich habe in einer der vorangegangenen Episoden versucht, Berliner zu backen. Und ich kann nur sagen, das sollte man nicht zum ersten Mal machen, wenn es wirklich drauf ankommt. Es war eine Vollkatastrophe. Aber es schmeckt am Ende gut. Ich meine, was soll daran schiefgehen? Ich meine, wenn man irgendwas frittiert und hinterher einen Zucker wälzt, dann kann man es auf jeden Fall essen. So, aber es waren jedenfalls keine Berliner, was dabei rausgekommen ist. Ich habe, und da wollte ich dich fragen, was du davon hältst, weil wir hier keinen Weizen leider vertragen in diesem wunderbaren Haushalt, habe ich Dinkelmehl verwendet, komplett. Kann man das eigentlich, also ich mache das eigentlich immer, ich ersetze einfach immer Dinkelmehl durch Weizenmehl 1:1 und hoffe, dass es funktioniert. Was ist deine Erfahrung damit?
Also grundsätzlich funktioniert das tatsächlich, Dinkelmehl 630 ist ungefähr äquivalent zu Weizenmehl 550, das funktioniert durchaus. Dinkel hat ein paar Eigenarten, wo man auch wieder Erfahrungswerte am besten braucht. Also Punkt 1 ist, dass Dinkel dazu neigt, trocken zu backen. Mhm. Also oftmals, das ist auch, kriegt man oft auch bei so gekauftem Dinkelgebäck, hat man oft das Gefühl, warum ist das so staubig, warum ist das so trocken? Dinkel hat so richtig den, Dinkel hat so richtig den Ruf, dass es irgendwie so, dass es trocken ist. Das liegt daran, dass Dinkel das Wasser nicht so gut halten kann. Also das kann das zwar binden, aber es hält es nicht so gut. Und dem kann man vorbeugen. Zum Beispiel mit einem Mehlkochstück, das ist quasi so wie eine Mehlschwitze, so ähnlich, nur ohne Fett.
Also und praktisch Wasser und Mehl und dann ein bisschen, also erhitzt eigentlich, ne?
So. Genau, ja. Also Wasser mit Mehl so, glatt gerührt und dann erhitzt, bis es eben so eine puddingpastige Konsistenz hat. Ja. Da wird das Wasser dann in dem Mehl festgebunden und das kann da dann quasi nicht mehr raus.
Ja.
Und mit diesem Koch, und so kann man eben das mehr Flüssigkeit im Dinkelbrot binden und hat dann dieses Problem nicht mehr.
Ja, das aber geht das wäre für Croissants jetzt keine Lösung, oder?
Das wäre für Croissants schon auch eine Lösung, wobei ich da jetzt nicht so glaube, dass das so, also das wird ja einfach mit in den Teig eingearbeitet. Ja. Ne? Also das funktioniert schon.
Die sind auch jetzt nicht trocken. So, das ist jetzt nicht das Problem.
Weil die Butter sollte ja eigentlich
die
Milch dem schon genug entgegenwirken. Aber bei Broten, bei Brötchen, da ist das auf jeden Fall ein Thema und dann kann das eben nicht mehr so trocken backen. Das funktioniert auch mit anderen Sachen, die quellen, also zum Beispiel Leinsaat, wenn man Leinsaat vorher quellen lässt oder selbst altes Brot, also quasi selbstgemachtes Paniermehl einfach vorher quellen lassen oder Flohsamenschalen werden auch sehr gerne dafür verwendet. Mhm. Einfach irgendwas, was quillt und das dann mit in den Teig geben und dann wird es nicht so trocken.
Das ist ja der Trick hier auch bei dem Dinkel-Vollkornbrot, deinem Rezept, ne? Da sind ja Flohsamenschalen und außerdem noch Dinkelschrot, der in heißem Wasser eingeweicht wird drin.
Ganz genau, ja. Das ist der Grund dafür, warum das da eingesetzt wird.
Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest über Dinkel reden.
Ich komme dann immer in so einen Flow, wenn ich über das Backen gefragt werde, dann kann ich unendlich reden. Also anderer Punkt bei Dinkel ist auch noch, dass der Dinkelteig sehr viel schneller überknetet werden kann. Also wenn im Rezept, vor allem in meinen Rezepten steht oft drin, dass man so 12 bis 15 Minuten kneten soll. Das bezieht sich aber halt auf Weizen. Bei Dinkel kann es echt schon ab nach so 8 Minuten, 9 Minuten passieren, dass der Teig auf einmal wieder flüssig wird. Und dann ist der Teig überknetet und das ist auch quasi nicht zu retten.
Oh, oh. Also lieber vorher mal stoppen, wenn man das Gefühl
genau,
hat,
also lieber ein bisschen früher stoppen.
Es hat eine gute Konsistenz. Was ich auch finde, ist, Dinkel wird nicht so kross oft.
Mhm.
Also bei Pizzateig habe ich festgestellt, wenn man einen Teil des Mehls durch Stärke ersetzt, dann wird's wieder ganz nett. Also dann kriegt man vielleicht sogar einen ganz krossen Pizzateig hin. Habe ich jetzt bei den Croissants natürlich nicht ausprobiert. Aber dass man da reinbeißt und man hat dann auch noch außen so was Schönes, Knuspriges. Ne? Das finde ich, ist bei Dinkel oft nicht so. Auch Krusten jetzt von Broten werden einfach nicht so knusprig. So finde ich oft.
Ja, das könnte, also ich kann mir vorstellen, ich kenne das. Ich habe noch nie so genau drüber nachgedacht, das mache ich jetzt gerade mal live, warum das so sein könnte, weil ich kenne das Problem, aber ich weiß gar nicht so genau warum. Ich kann mir vorstellen, dass das an dem Feuchtigkeitsaustausch liegt, den ich gerade tatsächlich angesprochen habe.
Dass das da einfach weniger Wasser drin ist, was rausdampft und dann quasi.
Dass einfach mehr Wasser rausdampft als und dadurch wird die Kruste von der Feuchtigkeit durchzogen, viel länger, als das bei einem Weizenteig passieren würde. Und
heißer Backen?
Weil eine knusprige Kruste kriegt man ja dadurch hin. Vor allem, dass man in der Anbackzeit sehr feucht backt. Das hat jetzt noch gar nichts mit der Krustenknusprigkeit so sehr zu tun. Also doch schon auch, weil dann verkleistert die Stärke in der Kruste durch die Feuchtigkeit im Backraum. Und dann nimmt man aber nach dem Ofentrieb, also im Normalfall bei Brot jetzt so nach 15 bis 20 Minuten, nimmt man den ganzen Dampf aus dem Ofen raus. Mhm. Also man öffnet die Ofentür einfach ein paar Mal oder wenn man im Topf backt, dann nimmt man den Deckel ab. Und dann, also man backt erst sehr feucht und dann sehr, sehr, sehr trocken. Und wenn jetzt beim Dinkel das so passiert, dass nach dieser Anbackzeit noch sehr viel Feuchtigkeit nach wie vor rausdampft, dann kommt's nie zu dieser trockenen Backzeit. Mhm. Vielleicht probierst du mal, den zweiten Teil der Backzeit mit der Umluftfunktion zu machen.
Okay. Für die.
Damit quasi so viel wie möglich der Feuchtigkeit aus dem Ofen rausgeblasen
wird. Für Brot dann, ne? Die Croissants werden ja sowieso bei Umluft gebacken. Kannst du dich noch an das erste Brot erinnern, was du gebacken hast?
Ja, und zwar war das direkt ein Sauerteigbrot.
Wow.
Ich bin ich auch zum Backen gekommen. Ich habe schon immer eine Leidenschaft für Kochen und alle Themen irgendwie in der Küche. Und habe mir immer wieder eben so Aufgaben gestellt in der Küche. Ich habe mal dies ausprobiert, mal das ausprobiert und eine dieser Aufgaben war eben, oder eine dieser Challenges an mich selbst, war eben mal Sauerteig. Und dann habe ich den Sauerteig angesetzt und habe damit dann auch nach dem 5. oder 6. Tag des Ansetzens direkt ein Brot gebacken und das war ein gigantischer Reinfall. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber mir ging es in dem Moment gar nicht so sehr darum, Brot zu backen, sondern eigentlich ging es mir halt um diesen Sauerteig. Und ich wollte einfach diesen Sauerteig verwenden. Ja. Und dann war halt mein Interesse geweckt. Ne? Dann war es so, okay, nee, das kann nicht sein. So, das musst du hinkriegen. Mhm. Und dann habe ich eben weiter experimentiert und daraus ist diese große Leidenschaft entstanden.
Wie lange ist das her?
Das ist tatsächlich schon sehr lang her. Also sehr lang im Sinne von, ich würde mal sagen, so 7 Jahre. Mhm. Also ich sage sehr lang, weil es im Verhältnis jetzt zu, ich mache den Content ja erst seit ungefähr 3 Jahren. Also noch nicht mal 3 Jahre. Und Also ich habe schon deutlich davor angefangen, selbst Brot zu backen.
Ja.
Und dann irgendwann entschieden, das eben auch zu veröffentlichen.
Und jetzt ja auch zu deinem Beruf letztendlich zu machen.
Ganz genau.
Ja. Wie viele Sauerteige hast du aktuell in deinem Kühlschrank?
Ich bin da tatsächlich gar nicht so verrückt. Ich habe tatsächlich eigentlich nur einen Sauerteig. Okay.
Aber der ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter als jetzt 5 Tage.
Der ist jetzt 7 Jahre alt.
Ist das der erste noch?
Das ist der allererste, den ich damals angesetzt habe. Der ist nie gestorben.
Wahnsinn.
Ich habe den immer weiter gefüttert. Ich habe den teilweise monatelang auch im Kühlschrank einfach nur rumstehen lassen.
Ja, ja.
Habe ihn danach wieder reaktiviert. Und das ist noch
nicht
mein
schlecht.
Allererster Ansatz, den ich bis heute benutze. Und wenn ich halt, ich backe relativ selten Roggen oder ich brauche relativ selten Roggenanstellgut. Wenn ich es dann aber doch brauche, dann züchte ich den halt um und dann mache ich 2, 3, 4 Tage.
Ja, das müssen wir kurz erklären, genau, weil so ein Sauerteig funktioniert ja so, man mischt erstmal Wasser und Mehl und dann die Mikroorganismen, die da sind, die auch das lecker finden, die setzen sich da drin dann fest und leben da drin und vermehren sich da drin. Und man möchte natürlich, dass es viele sind und dass es gesunde Mikroorganismen sind, die dann auch dabei helfen, das Mehl sozusagen für uns vorzuverdauen, wenn wir so ein Brot backen. Und die essen aber dann halt, also die sind dann auf einer Weizendiät, wenn man einen Weizensauerteig hat, ne? Die kann man nicht einfach irgendein anderes Mehl geben, das würden die erstmal gar nicht vertragen sozusagen.
Die vertragen das schon, aber die mögen das nicht, erstmal nicht.
Würden das
also,
nicht so schnell verarbeiten, ne? Da würde kein Brot bei rauskommen praktisch.
Genau, deswegen mache ich das dann so, dass ich eben einen Teil von meinem Weizenanstellgut nehme und das dann einfach gnadenlos mit Roggenmehl füttere, solange bis es sich daran gewöhnt hat.
Ja.
Und
wie lange dauert das? Ein paar Tage?
Ja, also das normalerweise reichen so 2, 3, 4 Auffrischungen und je nachdem, ob man das jetzt, kann man ja 2 oder 3 Mal am Tag sogar machen, also wenn es jetzt schnell gehen, also in der Bäckerwelt, was da dann immer schnell bedeutet, aber wenn es schnell gehen muss, dann 2 Tage oder 1,5 Tage.
Ja, jetzt kann man in die Bäckerei mit deinem Buch relativ schnell einsteigen, wie ich das jetzt gemacht habe, wenn man keinen Sauerteig zu Hause hat, indem man einfach ein Hefebrot backt, ne? Das ist gar kein Problem. Mhm. Aber es gibt natürlich gute Gründe, warum gerade so Hardcore-Hobbybäcker und Leute, die dann so, ich sag jetzt mal, ambitionierte Amateure sind, dann doch auf den Sauerteig setzen. Warum ist das aus deiner Sicht so reizvoll?
Also ich glaube, es ist halt einerseits, also für mich ist der Reiz eben nochmal, dass es halt schwerer zu bändigen ist. Erstmal hat es ja was Magisches so. Man setzt einen Sauerteig an und man fügt dem nichts hinzu. Also
das ist verrückt,
ist ja,
das ist, als wenn man Gott.
Ja,
würde man
genau.
Hefe aus
also
dem Nichts erschaffen.
Ja, genau. Also man erschafft Leben und man nimmt nur Mehl und Wasser und Zeit und auf einmal funktioniert das. Also diese,
so richtiger
diese Magie
Jurassic Park Moment, ne? So. Das Leben
total,
findet
also,
einen Weg.
Und diese Magie ist, glaube ich, einfach schon mal ein ganz großer Punkt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass es einfach eine geschmackliche Komponente hat. Also ich finde, Sauerteig ist in den allermeisten Brotsorten, Gebäcksorten schmeckt Sauerteig auch einfach besser, weil es eben diese Säure, diesen Kick da nochmal drin hat, den man halt auch ganz schlecht imitieren kann, auch nicht mit Essig oder so, was oft probiert wird. Und dann schlussendlich kann man eben dadurch, dass man diese ganzen Mikroorganismen hat, was du gerade sagtest, das Vorverdauen, das da stattfindet, die Fermentation, die da stattfindet, das kann man mit der Hefe halt auch nicht imitieren. Also es hat gesundheitliche Vorteile, es hat einfach Fun-Vorteile. Und die Backergebnisse werden auch mitunter deutlich besser. Ne? Also wenn man jetzt diese ganzen Instagram-Bilder, die man oft sieht mit diesen Broten, mit den gigantischen Porungen, riesige Löcher drin oder so ein richtiges französisches Baguette, das eigentlich oder ein spanisches Pan de Cristal, Ciabatta, die eigentlich mehr Luft als alles andere sind. Das ist mit Hefe kaum zu schaffen, weil halt diese Mikroorganismen da eben nochmal zusätzliche Arbeit leisten, die Hefe alleine nicht leisten kann.
Ey, Baguette, ne? Das ist ja mein nächster Everest. Also ich muss noch ein bisschen an meinen Croissants arbeiten, auf jeden Fall auch, aber ich glaube Baguettes, ich weiß nicht, ob ich das mich jemals traue, ehrlich gesagt.
Naja, es ist auch da, du wirst relativ schnell ein gutes Stangenweißbrot hinbekommen. das ist easy to learn, hard to master. Ich glaube, so wie alles so wie alles im Leben wahrscheinlich am Ende, aber halt alles in der Bäckerei ist wirklich eigentlich immer easy to learn, hard to master. Wenn du jetzt so ein richtig perfekt französisches Baguette haben willst, dass so diese großen Porungen wirklich überall gleichmäßig bis zum Rand hin hat und so. Das kann ich auch nicht zuverlässig reproduzieren. Das schaffe ich immer wieder mal, aber ich könnte jetzt nicht sagen, heute mache ich das und es klappt zu 100%.
Was hast du vom Brotbacken übers Leben gelernt?
Take it easy. Nimm dir Zeit. Das ist wirklich einer der größten Punkte im stumpfen deutschen Sprichwort, gut Ding will Weile haben. Es steckt so viel darin, dass man eben, es gibt auch diesen Spruch, trust the timing of your life. Und das sehe ich im Brot eben auch. Ich weiß, mein Rezept ist so und so, aber ich weiß auch, die äußeren Umstände sind immer unterschiedlich. Hm. Heute ist es 2 Grad wärmer oder das Wasser aus dem Hahn kommt 3 Grad kälter raus. Es sind Feinheiten oder gefühlt Feinheiten, aber am Ende werden diese Feinheiten Veränderungen mit sich bringen. Und das bedeutet für mich, dass wenn in meinem Rezept 2 Stunden steht, dann ist der Teig vielleicht nach 2 Stunden fertig, vielleicht auch nach 1,5 oder erst nach 3. Mhm. Und so, glaube ich, ist es im Leben auch, dass man eben oftmals einfach abwarten muss und man wird merken, dass wann ist der richtige Moment. Man wird es beim Brot merken, wenn man die Erfahrung gesammelt hat, wird man merken, wann ist der richtige Moment, den Teig weiter zu verarbeiten, und man wird es auch im Leben lernen, zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Schritt zu gehen oder den Schritt nicht zu gehen.
Was steht denn für dich als nächstes so auf der Agenda?
Ja, es wird, ich glaube, das ist noch vollkommen geheim. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon sagen darf, aber zur Sicherheit sage ich es jetzt mal.
Mir kannst du es doch sagen.
Es wird ein drittes Buch geben. Hm. Das wird jetzt demnächst auch schon vorgestellt. Also ich glaube, den Händlern ist es sogar schon vorgestellt worden. Es wird auf jeden Fall ein drittes Buch geben. Dann sind wir ja...
Worum geht es im dritten Buch?
Oh, Entschuldigung. Ja, okay.
Worum geht es im
Thema? Das werde ich jetzt noch nicht disclosen.
Okay,
das
wahrscheinlich geht es um Backen.
Ja, es gibt natürlich auch wieder viele neue Brotrezepte in diesem Buch, aber es gibt noch mehr.
Noch mehr als Brotrezepte?
Ja.
Okay.
Dabei belassen wir es jetzt.
Süß oder herzhaft?
Sowohl als auch.
Okay, na gut. Ja.
ja, genau. Das ist auf jeden Fall eins der großen neuen Projekte. Ein zweites großes neues Projekt ist unser Leben auf Mallorca. Wir sind ja vor 1,5 Monaten, bisschen weniger als 1,5 Monaten nach Mallorca gezogen, werden hier auf jeden Fall bis zum Sommer bleiben und eventuell darüber hinaus, also jetzt gerade ist es quasi noch ein langer Urlaub oder eine Workation auf Mallorca, aber wir sind uns jetzt eigentlich schon relativ sicher, dass es ein längerer Aufenthalt werden soll. Deswegen könnte das nochmal große spannende Veränderungen mit sich bringen. Und vielleicht gibt's noch eine dritte Sache. Vielleicht gibt's bald auch die Möglichkeit, mein Brot nicht nur nachzubacken, sondern auch zu kaufen.
Okay. Also, riesige Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und ich muss gerade daran denken, dass ja der Legende nach du angefangen hast zu backen, damit... wenn ihr mal eines schönen Tages auswandern solltet in die USA, deine Freundin oder Frau dann nicht ohne deutsches Brot auskommen muss. Das ist jetzt natürlich extrem wichtig, wenn ihr auf Mallorca seid, obwohl es da wahrscheinlich ja einfacher deutsches Brot zu kaufen gibt. Ich war noch nie auf Mallorca, aber ich vermute das, als in den USA. Aber es ist natürlich schön, wenn man jemanden zu Hause hat, der es einem jeden Morgen schön frisch ans Bett bringt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine tollen Rezepte. Vielen Dank, dass ich gelernt habe, wie Croissants gehen. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Jussi Müller.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.